Stadtland Text NRW, der Podcast. Diesmal Jannik Hanbjau-Federer und Ostwestfalen-Lippe.
Herzlich willkommen, ich bin Martin Becker.
Und ich bin Tabea Sörgel.
10 Regionen, 10 Autorinnen und Autoren, 10 Schreibprojekte und unzählige Geschichten. Darum wird es in dieser und in den folgenden Ausgaben unseres Podcasts gehen.
Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die urbanen Zentren, sondern vor allem auch eher ländliche Regionen. Martin und ich sind ja selber Kleinstadtkinder und wir wissen aus eigener Erfahrung, dass man dort manchmal mehr Geschichten findet als beispielsweise in Köln oder Düsseldorf.
Ich zum Beispiel bin ja gebürtig aus Plettenberg, einer Kleinstadt im Sauerland. Und da ist ja mal was passiert. Ich habe da für die Lokalzeitung gearbeitet und bin an einem V begegnet.
Nicht wieder dieser V.
Es tut mir leid, diese Geschichte habe ich tatsächlich schon an verschiedener Stelle öfter erzählt. Vielleicht in einer der nächsten Ausgaben irgendwann mal. Letztlich ist das aber ein gutes Stichwort. Geschichten, die man auch in Regionen findet, die ländlicher sind. Unsere erste Region und unser erster Gast. Jannik Hanbjau-Federer verbringt seine Lebens- und Schreibzeit gerade in Ostwestfalen-Lippe. Und deshalb schalten wir jetzt gleich live an seinen Schreibtisch nach Bellersen und werden ihn unter anderem fragen, wer in dieser absoluten Stille da eigentlich so unermüdlich an die Scheibe klopft.
Vorher, und das wird ein fester Bestandteil jeder Ausgabe sein, wollen wir aber wild spekulieren. Wie ist es da wohl, wo Jannik gerade ist?
Sicherheitshalber müsste man sich an dieser Stelle eigentlich schon mal vorab bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern Ostwestfalen-Lippes und natürlich auch beim OWL-Kulturbüro entschuldigen. Das, was jetzt kommt, ist tatsächlich einfach nur ausgedacht. Jeder von uns hat einen Satz Zeit, die absolute Wahrheit über die Region zu formulieren, in der wir beide praktisch nie waren. Also Tabea, du fängst an.
Ostwestfalen-Lippe. Ich stelle es mir ein bisschen vor wie Finnland in klein. Sehr grün, sehr idyllisch und von vielen Gewässern durchzogen. Und du?
Also bei mir, ich hatte mal einen Lateinlehrer, der kam aus Ostwestfalen-Lippe. Und er hat immer, ich würde sagen, wirklich in jeder Stunde von der Schlacht im Teutoburger Wald erzählt. Ich sage also, mein Satz wäre, ganz Ostwestfalen-Lippe ist ein Dickicht aus Bäumen.
Also hätten wir Wasser und Wälder.
Und Finnland. Damit kann man doch ganz gut arbeiten. Mittlerweile müsste eigentlich Jannik in der Leitung sein. Und wir können ihn jetzt gleich mal ganz direkt fragen. Jannik, kannst du uns hören?
Ja, hi.
Hallo. Jannik, wohnst du gerade wirklich in einem Haus mitten im Wald?
Nicht mitten im Wald, am Waldrand. Also es gibt quasi auch noch anderes als nur Wald, sonst gäbe es keinen Waldrand. Und genau, also ich gucke quasi aus dem Fenster auf, naja, so ein kleines Waldstück und dann gibt es da Weide, sehr viel Weidefläche und Windräder gibt es hier sehr viele, weil hier offenbar sehr viel Wind ist. Also Wind, Wasser, Wald und Weide müsste man, glaube ich, so ergänzen, genau.
Bellersen hat laut Internet 665 Einwohner. Kennst du sie alle schon?
Ich arbeite dran.
Was siehst du denn jetzt gerade, wenn du aus dem Fenster schaust?
Wie gesagt, besagte Weide, besagten Wald und besagte Windräder. Und ab und zu ziehen auch ein paar Vögel vorbei, die hier relativ zahlreich unterwegs sind und die auch morgens und abends sehr viel Lärm machen.
Jetzt wissen wir so ein bisschen, wie es außen aussieht an deinem Ort, an deinem Stipendienort. Wie wohnst du denn eigentlich ganz genau gerade? Wie müssen wir uns die Räume vorstellen, in denen du gerade lebst?
Also ich habe eine sehr komfortable Ferienwohnung tatsächlich ergattern können. Und diese Ferienwohnung ist Teil eines Feriendorfs. Das heißt, das Dorf Bellersen hat ein Dorf im Dorf. Und das ist das Feriendorf, Naturpur heißt das, wenn ich einmal Werbung machen darf. Das ist eine kleine Zusammenrottung von schönen Ferienhäusern, in denen man es ganz gut aushalten kann.
Hast du denn auch schon andere Bewohner in diesem Feriendorf mittlerweile kennengelernt? Also Leute, die da tatsächlich auch Urlaub machen?
Also das war sozusagen durch das ein oder andere globale Ereignis so ein bisschen, verunmöglicht, sage ich mal. Ich kann darauf gerne gleich genauer eingehen. Vielleicht weiß das der eine oder andere auch schon, was da passiert ist. Aber genau, Tourismus war so ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass ein paar Häuser weiter eine Referendarin eine Zeit lang gewohnt hat, wurde mir zugetragen, aber die habe ich dann nie getroffen, sondern nur immer, ich meine zumindest ihr Auto gesehen zu haben, manchmal ein gekipptes Fenster. Dann war ich einen Monat weg aus Bellersen, weil ich dann in Marienmünster gewohnt habe. Und da habe ich unter dem Besucherzentrum eines Klosters gewohnt, da im Keller quasi mich rumgetrieben. Und tagsüber, wenn da eben auch dort der Besucherverkehr nicht mehr möglich war, habe ich mich dann eben im Besucherzentrum rumgetrieben und habe wild mit der Einführungsprojektion gespielt. Da kann man wunderbar sich durch die Klosterlandschaften, durch die Jahrhunderte durchsappen. Genau, und jetzt seit Mai bin ich wieder zurück in Bellersen und zurück im Feriendorf. Und da war dann eben erstmal kein Tourismus möglich und jetzt läuft das langsam wieder an.
Wir haben ein Zitat von Annette von Droste-Hülshoff über Bellersen gelesen. Sie beschreibt da die tiefe und stolze Waldeinsamkeit. Wie würdest du denn Bellersen beschreiben in 3 Sätzen, wenn du müsstest oder wolltest?
Also die Judenbuche, die Novelle, die Annette von Droste-Hülshoff über Bellersen geschrieben hat, ist tatsächlich auf der einen Seite ein Schatz für dieses Dorf und auf der anderen Seite natürlich eine Hypothek irgendwo. Idylle und Rückständigkeit sind ja, würde ich sagen, so die zentralen Merkmale bei Droste-Hülshoff. Und dennoch kommt man nicht umhin, da eine wahnsinnige Faszination für dieses Dorf zu entwickeln, wenn man diese Novelle auch so ein bisschen im Kopf mitlaufen lässt. Ich weiß auch genau, wie ich den Text zum ersten Mal gelesen habe und irgendwie nicht so wirklich was damit anfangen konnte, was die da die ganze Zeit mit ihrem Holz haben, mit ihrem Holzfrevel und warum das so wahnsinnig wichtig ist. Aber wenn man einmal in so einem, ich weiß nicht, in so einer kalten Erdgeschosswohnung sitzt und sich wundert, warum die Nachtspeicheröfen nicht so wirklich den Raum warm kriegen und dann irgendwann drauf kommt, dass dieser Ofen, der da steht, dieser Holzofen, dass der nicht nur zur Deko da ist, sondern dass man den auch benutzen kann, dass man auch Holzscheite reinlegen und anzünden kann, dass dann plötzlich mollig warm wird, dann versteht man irgendwann die existenzielle Bedeutung von diesem Holz und von dem Frevel, was eben damit verbunden ist. Wenn der eine dem anderen was stiehlt und der andere ist halt dann immer der Adlige, dem der Wald gehört, dann merkt man plötzlich, um was es geht in dem ganzen Komplex. Und wenn man dann da so ein bisschen rumläuft und dann plötzlich diese Höfe sieht, diese Anwesen, die es immer noch gibt und dann irgendwann versteht, dass sie immer noch bewohnt sind und bewirtschaftet werden, dann leuchtet einem so langsam ein, wie sehr dort die Geschichte fortwirkt und wie dort das, was Annette von Droste-Hülshoff beschrieben hat, in dieser Gegend immer noch wirkmächtig ist.
Du hast jetzt gerade vom Ofen geredet und ich muss ganz ehrlich sagen, schon nach ein paar Sätzen, du bist tatsächlich Feuer und Flamme für die Gegend, oder?
Ja. Also es ist tatsächlich sehr faszinierend. Ich bin da auch ganz blauäugig, naiv hingekommen und habe dann auch dort erst wieder, also ich habe wirklich im Gepäck die Droste-Hülshoff dann erstmal mitschleppen müssen und neu durchlesen müssen. Ich habe das vor Jahren mal gelesen, sofort wieder alles vergessen und habe mich dann nach und nach reingefuchst und ich bin die erste Zeit da auch nur völlig verwirrt durch die Gegend gestapft, habe auch jeden Wanderweg sofort verloren, bin da irgendwo mitten in irgendeiner Streuobstwiese rausgekommen, wusste nicht mehr weiter und nach und nach erarbeitet man sich da so das Gelände und lernt immer mehr Menschen kennen und überall gibt es neue Querverbindungen und irgendwann findet man sich wieder, wie man durch so eine 1000-seitige Dorfchronik blättert und sehr gut unterhalten ist dabei.
Du bist ja Schriftsteller und auch in der Wissenschaft unterwegs. Du hast bei Suhrkamp debütiert und quasi parallel promoviert. Du hast in Bonn, in Florenz und Oxford studiert, in Klagenfurt beim Bachmann-Preis einen Preis gewonnen. Und nun also Bellersen. Fühlt sich das für dich im positiven Sinne nach Vollbremsung an?
Naja, also doch genauso wie du sagst, im positiven Sinne nach Vollbremsung. Also diese Stille war am Anfang wirklich drückend, also im Sinne von wirklich, man hat wirklich das Druckgefühl auf den Ohren gehabt erstmal. Und dann je mehr man sich darauf eingelassen hat, desto freier hat man sich dann auch gefühlt und desto mehr Zeit und Konzentration hat man irgendwann aufwenden können. Und das hat, ich sag mal, der Produktivität durchaus gut getan. Also ich habe da recht viel gelesen, recht viel geschrieben.
Vollbremsung ist eigentlich ein gutes Signalwort. Wir bitten in jeder Ausgabe die Stipendiatinnen und Stipendiaten um einen prägnanten akustischen Moment von ihrem Residenzort. Jannik, du hast uns eine Aufnahme mitgebracht. Da muss man, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Wir hören vielleicht einfach mal rein. Man kann es ein bisschen erahnen, du bist also mit dem Bus nach Bellersen gekommen. Wie war das vom Gefühl her? Es ließ sich ja offenbar weder mit der Bahn noch erst recht nicht zu Fuß erwandern. Wie war so dieses Ankommen erstmal jetzt mit diesem Verkehrsmittel in diesem Dorf?
Gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also Bushaltestellen sind ja irgendwie immer ein bisschen schwieriger. Da gibt es immer wahnsinnig viele Schilder und wenn man dann glaubt, das Richtige gefunden zu haben, sieht man auf der anderen Straßenseite, wie der richtige Bus gerade an einem vorbeifährt. Und da war das auch so ein bisschen so. Gleichzeitig haben die Busfahrer selbst in Brakel, also in Brakel kann man quasi noch mit dem Zug ankommen und dann muss man eigentlich mit einem weiteren Gefährt dann eben eine Landstraße 8 Kilometer weit rausfahren nach Bellersen. Und genau, die Busfahrer waren selbst so ein bisschen irritiert von Busnummern. Also ich habe eben ganz blöd auf mein Handy geguckt. Das Handy hat gesagt, du brauchst Busnummer sowieso. Und deswegen dachte ich, okay, ich suche jetzt nach dem Schild mit Busnummer sowieso und habe dann dieses Schild gesucht und nicht gefunden. Und dann dachte ich, okay, da stehen Busse und da sitzen auch Busfahrer drin und die werden ja wohl wissen, wo dann ein Kollege mit besagter Nummer eben losfährt und habe dann eben mich erkundigt und jemanden, wie was von Nummern weiß ich nichts. Und dann meinte ich, okay, wie komme ich denn nach Bellersen? Und dann sagte er, ach so, ja, mit mir, kannst du gleich einsteigen. Dann wollte ich schon meinen Koffer nehmen und einsteigen, sagte ich, ja, nee, aber nicht hier, sondern da drüben. Dann musste ich wieder zurück über die Straße und dann eben drüben brav warten, bis der einmal ums Karree gefahren ist und mich dann hat einsteigen lassen. Und dann war es aber sehr komfortabel, weil ich der einzige Fahrgast war und hatte dann sozusagen so einen ganzen Bus für mich, also es war einfach so ein Großraumtaxi, das schlecht ausgelastet war und ja, bin dann eben da rausgefahren und das war sehr schön, die Busfahrt. Und dann anzukommen ist natürlich immer erstmal befremdlich, aber das liegt weniger an Bellersen, sondern eher daran, dass ich glaube, erstmal jeder Ort, wo man so rausgeschmissen wird und sich nicht auskennt und auch erstmal rausfinden muss, wo man da eigentlich abends sein Haupt auf das Kopfkissen legt, naja, dass man sich zurechtfinden muss, dass man sich diesen Ort eben erstmal zu eigen machen muss. Und da kommt natürlich immer erstmal so eine Melancholie erstmal auf, bis man dann diese neue Landschaft, diese neue Gegend irgendwie für sich mit Wärme gefüllt hat, um es ein bisschen pathetisch zu sagen.
Hast du dich denn auch dann ganz bewusst für diese langsame Anreise entschieden oder hat es pragmatische Gründe, dass du den Bus genommen hast und nicht einfach mit dem Auto oder mit dem Taxi gefahren bist?
Naja, also ich habe kein Auto und mit dem Fahrrad war es zu weit, deswegen blieb dann nur noch der ÖPNV und der sah halt vor, dass ich viermal umsteigen muss.
Du hast uns jetzt erzählt, wie es war, mit dem Bus nach Bellersen zu kommen. Über diese Ankunft hast du auch in einem Blog-Eintrag geschrieben, wie es dann nämlich auch weiterging. Magst du uns vielleicht, das wäre auch mal ein Gefühl für das bekommen, was du dort so schreibst, magst du uns vielleicht mal vorlesen, wie deine Ankunft dann tatsächlich ja auch in deiner Unterkunft war?
Ja, gerne. 1. Wendeplatz. Dann biegen wir ins Dorf. Die Straße windet sich durch den Ort. Die letzte Haltestelle heißt Wendeplatz. Ich steige aus und tatsächlich, der Bus macht kehrt, lässt mich zurück. Hohl klappert mein Koffer auf dem Pflaster. Schöne Fachwerkhäuser, beinahe imposant. Eine schlichte Kirche, ich glaube romanisch. Eine Porzellanwerkstatt, kurz darauf ein Altbau. Die Fenster schmutzig, wildes Gestrüpp, das im Gemäuer emporkriecht. Am Ende des Dorfes wird es kühl. Ein paar Kühe stehen auf der Weide, ratlos, als hätten sie vergessen, was sie zwischen Tümpel und Holzverschlag verloren haben. Dann finde ich die Straße, die ich mir notiert habe. Die Rezeption ist geschlossen, aber ein Umschlag klebt an der Tür. Ich löse das Teser, finde meinen Schlüssel. Innen taste ich nach dem Schalter, mache Licht, trete ein. Leise ticken die Nachtspeicheröfen, ein kleiner WLAN-Repeater blinkt in der Wand. Nichts, gar nichts. Ich höre nichts. Es fühlt sich an wie Druck auf den Ohren. Dann tippe ich weiter. Die Tastatur klappert, es hilft. Am Morgen wache ich auf, tapse ins Bad. Es ist kalt, ich fummle am Elektroheizkörper, aber er will nicht anspringen. Als ich mich gewaschen habe, mache ich Kaffee, sehe aus dem Fenster. Erst Schneeregen, dann nieselt es, fein, fast unmerklich. Gerade setze ich mich an den Schreibtisch, da klopft es. Ich stehe auf, gehe zur Haustür, die aus Glas ist. Ich kann niemanden sehen. Ich öffne, schaue nach links, nach rechts. Den Vormittag verbringe ich am Romanmanuskript. Dann bekomme ich Hunger. Ich ziehe mich an, Jacke, Schal, Mütze. Draußen ist es kalt. Als ich die Haustür hinter mir ins Schloss ziehe, spüre ich es nasskalt in der Handfläche. Es ist weiß und grünlich, auf dem Türknauf auch. Ein Vogel muss seine Kloake darauf entleert haben. Ich gucke mich um, als könnte der Übeltäter noch irgendwo im Gebüsch sitzen, hämisch zwitschern. Aber nur leere Sträucher um mich her. Keiner da. Nachmittags bin ich zurück und müde. Ich versuche zu lesen, schlafe aber ein. Als ich aufwache, klopft es. Ich horche, schleiche zur Tür. Niemand.
Normalerweise würde das Geheimnis des Klopfers jetzt im Raum stehen bleiben, aber du hast uns ja dankenswerterweise noch einen zweiten Akustikschnipsel geschickt und sozusagen darin den Geist erwischt, der dich heimgesucht hat. Hören wir auch mal da rein.
Ja, ein bisschen mit ganz, ganz viel Fantasie kann man es ja erahnen. Es handelt sich möglicherweise nicht unbedingt um einen jahrhundertealten Geist, der durch Bellersen wandert. Es ist was anderes. Was war es denn nun? Willst du es uns erzählen?
Es war eine kleine Meise, die irgendwie sich in den Kopf gesetzt hatte, dass sie eigentlich auch in diesem Haus wohnt, glaube ich. Also die hat immer wieder an die Haustür geklopft und saß dann eben auch ziemlich krummelig auf dem Türknauf und hat ihn dann auch dabei immer so ein bisschen vollgekackt. Und deswegen war da eben wirklich so eine grünlich-weiße Spur da drauf. Und wenn man nicht aufgepasst hat, hat man reingefasst. Die war auch oft frisch, also ein bisschen unangenehm. Und es ging auch irgendwann so weit, dass ich morgens am Küchentisch saß und gerade mein Brot geschmiert habe und verschlafen aus dem Fenster gucke. Und dann guckt mich eine Meise von draußen an. Also die hat sich eben in den Kopf gesetzt, sie will jetzt da rein und ich störe sozusagen. Ich habe dann noch ein paar Mal aufgemacht, weil ich dachte jetzt, wenn sie unbedingt rein will, soll sie halt reinflattern. Aber dann hat sie sich nicht getraut. Aber sie hat auf jeden Fall beständig auf sich aufmerksam gemacht.
Habt ihr denn eine Zweckgemeinschaft gebildet oder möglicherweise dann doch sogar Freundschaft geschlossen? Man darf, glaube ich, so viel verraten. Sie taucht ja im Blog dann ab und an noch auf.
Sagen wir mal so, wir haben uns dann irgendwann so ein bisschen geduldet. Also ich sie ohnehin, weil ich bin ja sowieso nur Zugezogener. Und sie mich dann so ein bisschen auch.
Wie kommt es eigentlich, dass du so viel aufgenommen hast? Hat das mit einem Projekt zu tun, das du in Ostwestfalen-Lippe verfolgst? Oder machst du das auch so aus privatem Interesse, um vielleicht auch so ein bisschen die Erinnerung später noch wachzuhalten an deinen Aufenthalt?
Das geht so ineinander über. Also erstmal bin ich immer sehr eifrig am Fotografieren und Filmen, weil das einfach eine Gedächtnisstütze ist. Wenn man später über irgendwas schreiben will, was man gesehen hat, kann man nochmal nachgucken. Praktischerweise haben wir heutzutage auch Fotos, alle solche Metadaten, wo dann auch eine GPS-Koordinate drinsteckt. Das heißt, dann kann man auch direkt noch nachgucken, wo das auf der Karte war, sofern das Handy irgendwie halbwegs empfangen hatte. Das heißt, ich mache das eh immer. Und dann ist es auch so, dass wir für das Projekt auch recht viel auf Instagram, oder ich zumindest, aber auch viele der anderen Stimmmediatinnen auf Instagram unterwegs waren und dann eben auch ab und zu Eindrücke gepostet haben. Und es gibt ja auch diesen Stadtlandtext-Kanal, wo wir jetzt eben inzwischen auch so Takeovers machen. Und genau, da wird eifrig gepostet.
Wenn wir auf deine Idee eingehen, wie du versucht hast und versuchst, Ostwestfalen-Lippe abzubilden. Du hast gesagt, du hast geschrieben, dass dich die Grenze zwischen Peripherie und Zentrum interessiert bei deiner Arbeit in Bellersen. Was genau an dem, was du vorgefunden hast, fasziniert dich denn und wie gehst du bei dieser Arbeit vor?
Das ist eine gute Frage, weil dieser großspurige Satz, den ich da vor mich hergetragen habe in der Bewerbung für das Projekt, ließ sich dann am Ende nicht so wirklich so umsetzen, wie ich das vorhatte. Und der wurde auch ziemlich schnell egal, weil ich halt eigentlich vorhatte, eben mich immer auf der Grenze zwischen Dorf und Stadt, zwischen ländlichem Raum und urbanen Raum zu bewegen und dann zu beobachten, was eigentlich mit den Übergängen passiert. Und das habe ich am Anfang bei der Anreise durchaus auch gemacht. Und da war das auch von Bedeutung. Und das sieht man auch in den Texten, dass es da sich eingeschrieben hat. Ich muss nur zugeben, dass je länger ich in Bellersen gewesen bin und je mehr ich mich mit der Geschichte dort und dann auch Marienmünster, mehr ich mich dort mit der Geschichte befasst hat, desto weniger interessant war dann irgendwann die Stadt, weil die kannte ich irgendwie schon recht gut. Und den ländlichen Raum dort kannte ich noch gar nicht. Und so bin ich, sagen wir mal, so ein bisschen abgelenkt worden vom ländlichen Raum, habe mich dann sehr stark mit dem beschäftigt. Man kann vielleicht auf eine Weise sagen, dass sich da bewahrheitet hat, was Juri Lotman, der russische Semiologe, über die Peripherie gesagt hat. Er sagt nämlich, im Zentrum erstarrt immer der kulturelle Code und von der Peripherie her kommt die Verunsicherung und die Innovation, die dann quasi nach und nach ins Zentrum reinwandert und dann dort das Erstarrte ersetzt durch etwas Neues, was dann wiederum erstarrt. Also es gibt quasi eine Verzeitlichung zwischen Peripherie und Zentrum in der kulturellen Produktion von Zeichen. Und auf eine Art und Weise hat sich das eben auch bei mir irgendwie manifestiert, weil es dann am Ende relativ unerheblich war, was ich in der Stadt gesehen habe, sondern es wurde viel interessanter, was in der scheinbaren Peripherie los war. Und das hat dann die Zeichenproduktion bestimmt, kann man sagen. So würde ich mich jetzt mal theoriegestützt rausreden.
Du hast so eben schon erwähnt, dass du ja nicht nur in Bellersen warst, sondern auch quasi auf dem Höhepunkt der Pandemie aus der Isolation, würde ich jetzt mal so mutmaßen, in eine noch größere Isolation geflohen. Man könnte sagen, ins Kloster. Wie kam es eigentlich dazu und was hast du dort gemacht?
Naja, da habe ich gewohnt. Auch dort nicht allein, sondern mit vielen beflügelten oder geflügelten Mitgeschöpfen. Das waren allerdings keine Vögel oder auch Vögel, aber die sind da weniger ins Gewicht gefallen, sondern wichtiger war dort, dass Ja, das ist jetzt eine strittige Frage. Und zwar, also meiner Meinung nach war es das kleine Mausohr, was da sehr viel rumgeflogen ist. Ich habe aber auch viele Schilder gesehen, auf dem stand, dass dort das große Mausohr unterwegs sei. Und ich habe immer wieder versucht, die Größe halbwegs zu erahnen, aber die sind halt sehr flink unterwegs und mit dem Lineal bin ich da nie hinterhergekommen. Entweder das kleine oder das große Mausohr ist dort auf jeden Fall zu Hause und nistet dort auch im Gebälk des Klosters, und das Kloster ist auch dafür ausgezeichnet worden, dass sie eben diesen Tieren dort Unterschlupf gewähren. Es war so ein bisschen seltsam, weil bedingt durch die Corona-Pandemie die Fledermäuse jetzt nicht den besten Neumond hatten. Dennoch muss ich sagen, hatte ich große Sympathie für diese Viecher. Sie waren einfach wahnsinnig interessant anzugucken, wie sie gejagt haben. Also ich saß dann häufig vor dem Besucherzentrum und habe da Pizza gegessen, weil man einfach Pizza sich sehr einfach liefern lassen kann, auch trotz Pandemie. Und ich dabei einfach zugeguckt habe, wie eben die Fledermäuse gegessen haben, weil die eben auch die ganze Zeit gejagt haben in der Dämmerung. Also das war einfach schön.
Und was hast du noch gemacht, außer Fledermäusen zuzugucken und Pizza zu essen?
Nix. Nee, also ich bin natürlich viel, viel rumgelaufen und habe mir die Gegend angeguckt und habe auch viel recherchiert. Und wie gesagt, natürlich nicht zu vergessen mit der tollen Einführungsprojektion im Besucherzentrum gespielt. Also es gibt dort eine Projektion mit vier Beamern, die Klostergeschichte der gesamten Kulturregion darstellen und erklären und mit einem wahnsinnig tollen, witzigen Mönch, der leider nur projiziert ist, aber mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, also funktioniert. Genau, da habe ich mich nachts und tagsüber oft rumgetrieben und eben mit dieser Projektion gespielt und ansonsten bin ich wandern gegangen. Und wie das dann eben in Ostwestfalen-Lippe so ist, man liest irgendwie groß von der Geschichte, also Widukind der Erste von Schwalenberg, der wollte, dass wir heute in diesem Podcast von ihm sprechen. Deswegen hat er gedacht, wie mache ich das am besten? Ich bin ja dummerweise im Mittelalter gefangen. Und dann hat er gesagt, ich gründe einfach ein Kloster, damit dann irgendwann das säkularisiert wird. Und dann kommt eine Kulturstiftung rein und die holt dann so einen Schreiberling, der ein bisschen Geld braucht. So, und das war sehr langfristig von ihm geplant. Es hat super geklappt. Ich dachte dann, ich laufe mal nach Schwalenberg. Einfach um zu gucken, wo jetzt dieser Stifter des Klosters gewohnt hat. Und bin da eben hinmarschiert und wie gesagt, ich habe mich natürlich nie vorher schlau gemacht, weil es immer viel spannender ist, dann überrascht zu werden, was dort wirklich los ist. Und dachte eben, ich laufe da hin und sehe da so eine Ruine. Und das kommt einfach auch so ein bisschen daher, dass ich aus einem kleinen Ort stamme, wo es eine Ruine drüber gibt. Und deswegen habe ich mir das sofort so vorgestellt. Also da muss eine Burgruine sein. Und dann bin ich da irgendwo ausgespuckt worden vom Wanderweg, beziehungsweise habe den auch verloren, habe mich da irgendwie durch Gestrüpp wieder gekämpft und bin dann irgendwo auf so einen Parkplatz rausgekommen. Und sehe dann tatsächlich so eine Burg, die aber, oder keine Burg, sondern einfach ein Anwesen, das wieder sehr intakt war. Und sah dort eine Frau, die einen sehr beeindruckenden Hund nicht an einer Leine hatte, sondern an so einem festen Gestänge. Das heißt, offenbar brauchte dieser Hund mehr Stabilisierung als ein durchschnittlicher Schoßhund. Und dieser Hund schaute mich sehr interessiert an, die Frau weniger, weil die im Gespräch mit einem anderen Mann war dort. Und ich bin dann eben so an dem vorbeigelaufen und wie ich dann eben dann unter diesem, es war so ein kleines, dünnes Wegchen, das eben dann unter dem Anwesen hindurch nach Schwalenberg hinuntergeführt hat, ist mir nach und nach klar geworden, dass das vermutlich die derzeitige Vertreterin des Adelsgeschlechts ist, das dort noch residiert. Ich weiß es nicht genau, ich habe dann nicht weiter recherchiert, weil ich abgelenkt war und immer noch an Bellersen rumgedoktert habe. Aber für mich sah das alles sehr bewohnt aus und das steht so ein bisschen für mich für meine Erfahrung mit Ostwestfalen-Lippe. Also ich bin dort dann irgendwann sehr viel durch die Gegend auch gefahren worden von engagierten Menschen, die dort im Heimat- und Verkehrsverein Bellersen und anderswo engagiert sind und die mir dann auch einfach sehr eifrig ihren Kreis gezeigt haben, was toll war und total wertvoll für die Recherche. Und da war das andauernd so, dass wir irgendwo vorbeigefahren sind und ich sage, ach guck mal, da ist eine Ruine und die dann immer gesagt haben, das ist eine Ruine, da wohnt noch jemand. Also diese ganze Struktur, wie es mal gewesen ist, ist dort nicht mal gewesen, sondern eigentlich zumindest in Bruchstücken immer noch da.
Wie muss man sich denn ansonsten deinen Alltag vorstellen? Weil das klingt ja jetzt extrem abwechslungsreich. War das für dich denn, sagen wir jetzt mal auch mal, wenn du am Schreibtisch gesessen hast, total ablenkungsfrei und vielleicht auch ganz anders als daheim?
Ja und nein. Also es hatte halt andere Formen von Ablenkung. Also es gab natürlich dann auch Dinge, die organisiert werden mussten, wie alles immer irgendwie organisiert werden muss. Es gab auch so ein paar Termine mit der Presse, die dann noch zum Glück vor Corona noch stattfinden konnten. Dann gab es natürlich auch einiges an Umstellungskorrespondenz. Also das Projekt war ja an und für sich so ein bisschen anders geplant, mit Begegnungen, mit Veranstaltungen und so weiter und so fort. Und das ging natürlich alles erstmal nicht. Und dann musste man sich natürlich zusammensetzen mit allen möglichen Akteurinnen und Akteuren und sich Gedanken machen, was man jetzt tut stattdessen. Und das hat natürlich schon ein bisschen Zeit gefressen, weil an und für sich war eben alles von langer Hand geplant und in die Wege geleitet und man hatte sich darauf eingestellt und dann, naja, hat es eben, also ich meine, das kennen ja letztlich alle, die irgendetwas vorhatten in diesen Wochen, die mussten halt dann sich erstmal umstellen.
Aber du hattest wahrscheinlich trotzdem keine Schwierigkeiten, deine Zeit zu füllen, oder?
Nee, das eh nie. Also wer gerne liest und wer dann auch noch den Unsinn vorhat, selbst noch was da irgendwie dazu zu schreiben, der hat irgendwie immer zu tun. Also Langeweile ist, glaube ich, nichts, was Büchermenschen kennen.
Das ist ja eigentlich, finde ich, ja immer ein Wahnsinn. Du hast jetzt das Lesen erwähnt. Dann gibt es bei dir noch das Schreiben. Also du arbeitest an Romanen und nebenbei, möchte ich fast sagen, hast du ja auch noch promoviert. Worüber hast du denn deine Doktorarbeit eigentlich geschrieben?
Das Thema heißt Masse und Apokalypse zur narrativen Entfaltung einer autoritären Konstruktion im Zombie-Genre. Das heißt, ich habe dummerweise irgendwann eine Faszination für Zombie-Filme, Comics, Serien, Computerspiele entwickelt und mich irgendwann gefragt, woher diese Faszination kommt. Und dann habe ich so lange in der Theorie rumgewühlt, bis ich es halbwegs raus hatte und dann verstanden habe, warum das eigentlich ziemlich problematisch ist. Unter anderem, weil die beste Erklärung für das, was da los ist mit, ich meine auch Plettenberger, zusammenhängt mit Karl Schmidt. Und je besser das zusammen harmoniert funktioniert hat, also Karl Schmidt und die Zombies, desto mehr hat man gemerkt, dass diese Faszination vielleicht ein bisschen tricky und abwegig und abgründig ist. Und dann habe ich das versucht darzustellen und zu erklären, warum man sich dafür interessieren sollte und was man davon halten kann.
Was sind denn die literarischen Themen, die dich an den Schreibtisch treiben? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Was fasziniert dich so oder was motiviert dich oder inspiriert dich zum Schreiben?
Also Themen sind das eigentlich erstmal nicht, beziehungsweise ich finde irgendwas interessant und weiß noch nicht genau, was es ist und dann fange ich an, dran rumzuarbeiten und irgendwann kann ich dann hoffentlich retrospektiv sagen, was für ein Thema das grob sein könnte, beziehungsweise wie man das thematisch fassen könnte. Aber erstmal ist es Arbeit an Beobachtungen, Arbeit an Sprache, an Wendungen, Arbeit dann an Geschichten, die sich einem irgendwie aufzwingen. Und dann passiert da was auf dem Papier. Und dann kann ich hoffentlich irgendwann sagen, es geht um. Aber dieses es geht um und diese thematische Fassung finde ich immer total schwierig. Und musste ich auch am Anfang, als ich angefangen habe, über meine Texte zu sprechen, erst lernen. Also das war so das Schwierigste. Weil wenn man so einen Text geschrieben hat, dann kann man sich ja wahnsinnig gut innerhalb des Textes bewegen und man weiß genau, was da wie funktionieren soll und was das alles soll und so weiter. Aber dann darüber zu sprechen, das heißt, sich aus dem Text herauszubewegen, von oben drauf zu gucken und dann einen neuen Text über diesen Text zu finden, finde ich total schwierig. Und das gehört natürlich trotzdem mit zur Aufgabe und das ist dann aber eigentlich meistens fast wie ein sekundärer, beinahe literaturwissenschaftlicher oder literaturkritischer Zugriff auf den eigenen Text, was ein bisschen absurd ist. Aber es gehört halt mit zur Aufgabenbeschreibung irgendwie. Aber es ist tatsächlich nochmal wie ein neuer Text, den ich dann schreiben muss, über den Text, den ich schon geschrieben habe.
Wenn wir jetzt vielleicht nochmal kurz zu den Texten gehen, die jetzt in Bellersen während deines Aufenthalts entstanden sind. Die haben Titel wie Die Chronik oder Der Archivar. Und wenn man das liest, hat man den Eindruck vom Gefühl her, so ein gewisser, ich will es mal Jagdgeist nennen, gehört wahrscheinlich schon dazu, wenn man neu in so eine Region kommt. Also ich zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass dich gewisse Dinge doch ziemlich gepackt haben müssen eigentlich. Also in all ihrer Ungeheuerlichkeit, wenn man beispielsweise an den schon erwähnten Archivar denkt, oder?
Der ist einfach, also ich habe mich ihm, glaube ich, so in manchen Punkten ein bisschen verbunden gefühlt, einfach weil dieser Forschergeist, den er hatte und diese rasende Neugier, die er gehabt haben muss. Also ich habe ihn ja nicht kennengelernt, er ist ja leider schon verstorben und ich habe dann von den Bellersern viel über ihn gehört, weil er einfach eine Institution war im Dorf, ein großer Verlust. Und ich möchte da jetzt nicht vorweggreifen, aber es gibt jetzt auch gerade eine Initiative des Dorfes, das Wohnhaus von Horst Kruhs, zu einem Kulturzentrum umzufunktionieren. Er hat eine Privatbibliothek, wo er alles Mögliche, also Literatur zu jedem auch nur erdenklichen Aspekt dieser Region und zur Geschichte und Abifauna und weiß der Geier was, hat er alles gesammelt und dort aufgespeichert. Er hat alles Mögliche dokumentiert, von Zeitungsausschnitten über eigene Fotografien. Also, glaube ich, auch jedes Schützenfest, jeden runden Geburtstag selbst mit Kamera dokumentiert und dann archiviert. Das heißt, er hat diesem Dorf ein riesiges, materiell gestütztes Gedächtnis hinterlassen. Und das Dorf arbeitet eben jetzt gerade daran, das alles auf Dauer zu stellen, weil es eben natürlich, wenn nur ein Mensch sich davon auskennt, nur ein Mensch das Ganze am Leben hält, dann verfällt es natürlich ohne diesen Menschen. Und die versuchen das jetzt eben aufzuarbeiten, daraus einen Begegnungsraum zu machen, das ganze Ding auch umzubauen. Und das ist ein Wahnsinnsprojekt. Und das hat mich schon fasziniert, dieses Aufsammeln von Zeit und das, was davon, also was von der Zeit zurückbleibt, irgendwie zum Überdauern zu bringen. Und das ist natürlich auch etwas, was in Literatur sehr wichtig ist, was im Erzählen sehr wichtig ist. Also beim Erzählen ist man ja eigentlich permanent damit beschäftigt, irgendwie Dinge, die man gefunden hat, aufzusammeln und sie irgendwie in etwas einzubinden, das sie hält, um es dann zum Überdauern zu bringen.
Jetzt haben wir so viel über den Archivar geredet. Hast du vielleicht Lust, uns ein Stück aus deiner Miniatur vorzulesen?
Ja, gerne. 4. Der Archivar. Innen riecht es, modrig und schwer. Moment, sagt Frederik, geht hinein. Ein blechernes Geräusch, dann das Klicken eines Schalters, endlich Licht. Staub liegt auf dem Boden. Vor einer alt gewordenen Tapete hängen Bilderrahmen, ein Glückwunschschreiben adressiert an den Kreisarchivar AD, eine Urkunde, daneben das Bellerfer Wappen als Schnitzarbeit aus dunklem Holz. Links geht ein Raum ab. Bücher bis unter die Decke, in den Regalen, vor den Regalen, in der Mitte des Raumes stehen Regale gestapelt. Er hat alles gesammelt, sagt Frederik, alles, was mit der Region zu tun hat. Oder mit Irland. Irland war ein Hobby. Murmle ich, während ich die Buchrücken abgehe, sein Ablagesystem zu verstehen versuche. Die Säugetiere Westfalens, die Amphibien und Reptilien Westfalens, die Avifauna von Westfalen. Darunter die Geschichte des Corbeyer Waldes, Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Nordrhein-Westfalens, historische Landkarten Europa, dann eine illustrierte Geschichte der Medizin in 6 Bänden, ein biografisches Lexikon in 10 Bänden, ein Nachschlagewerk zum deutschen Aberglauben in 10 Bänden. Neben der Tür ein beinahe mannshoher Stapel von Jahrgangsbänden der westfälischen Forschung. Außerdem 34 Bände Krim-Gesamtausgabe. Abwesend streife ich durch die Räume, lege den Kopf nach links, nach rechts, nach links. Burgenkunde, Europas Wehrbau, die deutsche Stadt im Mittelalter, jüdische Literatur in Westfalen, historische Orgeln, Barock in Westfalen. Wie viel Geld hier drin steckt, sagt Frederik, sieht sich um. Er muss jeden Cent in Bücher investiert haben. Ja, sage ich, kniend, um mir die Bände in den untersten Fächern anzusehen. Lexikon für Theologie und Kirche, dörfliche Gesellschaft und Kriminalität, Lexikon der Philatelie. Wir haben schon etwas aufgeräumt, aber du siehst ja selbst. Er zeigt auf einen schiefen Stapel Unterlagen, Broschüren und Ordner. Plötzlich ein Menschenschädel. Grinsend starrt er zwischen Buchrücken hervor. Ja, macht Frederik. Horst Kruhs war der Meinung, jeder große Denker müsse einen Schädel besitzen. Frederik zuckt mit den Schultern. Mir fällt ein, Goethe hat sich Schillers Schädel auf einem blauen Samtkissen bringen lassen. Er soll einen geblümten Gehrock getragen haben, während er in Schillers Mundhöhle umherfingerte. Oben geht es weiter. Mehrere Regalmeter voll nummerierte Aktenordner. Das ist die Chronik, sagt Frederik, zieht einen heraus und schlägt ihn auf. Ausgeschnittene Zeitungsartikel auf Kopierpapier geklebt. Handschriftlich daneben Datum und Quellenangabe, manchmal zusätzlich mit Schlagworten versehen. Dann in Klarsichthülle abgeheftet. Was für eine Fleißarbeit. Er hat alles archiviert, dokumentiert und abgelegt. Alles, erzählt Frederik, während er den Ordner zurück ins Regal schiebt. Und das da ist das Fotoarchiv. Ich drehe mich um, bemerke jetzt erst die Stapel von grauen und schwarzen Diabehältern. Bei jedem Dorffest, bei jedem runden Geburtstag ist er vorbeigekommen, hat fotografiert. Das ist alles hier abgelegt, sagt er. Langsam wird mir klar, was hier lagert, zwischen staubigen Teppichen, vergilbten Tapeten. Es ist das kollektive Gedächtnis eines Dorfes. Wahnsinn, sage ich, Wahnsinn. mehr bringe ich nicht heraus. Frederik erzählt von Anträgen, die sie gestellt hätten, von einem riesigen Projekt. Sie wollten die Bibliothek unbedingt erhalten, das Archiv und die Dias müssten digitalisiert werden. Unten solle ein Begegnungsraum für das Dorf entstehen, oben vielleicht ein Atelier für Kunstschaffende, Schreibende, wer auch immer sich mit Wellersen beschäftigen wolle, mit seiner Geschichte, mit der Region. Am Ende des Ganges ein dunkles Zimmer. Schemenhaft erkenne ich ein breites Doppelbett, darüber einen Bilderrahmen, verstreut stehende Möbelstücke. Ah, mache ich, das ist das Schlafzimmer gewesen. Nein, Frederik schüttelt den Kopf. Das war das Schlafzimmer seiner Eltern. Es wirkt unverändert, wie die Eltern es zurückgelassen haben. Echt? Frederik nickt. Das hat er also auch archiviert, murmle ich. Wir schweigen. Ja, macht Frederik dann. Draußen dämmert es. Ich gehe über die Straße, sehe mir von dort das Haus an. Für einen Moment wirkt es beinahe belebt, bewohnt. Aber innen läuft Frederik durch die Räume. Ich höre seine Schritte. Nach und nach erstirbt das Licht in den Fenstern, bis alles dunkel ist. Verlassen liegt es da. Die Haustür scheppert hohl im Rahmen. Dann kommt Frederik die Treppe herunter. Der Garten, sagt er, zeigt mit dem Daumen über die Schulter, wie er die Fahrbahn quert, ist eigentlich auch eine Sammlung. Er hat sich für Botanik interessiert. Alle möglichen seltenen Pflanzen hat er da draußen gehabt. Konnte dir genau sagen, was das eine ist und was das andere. Aber jetzt, Frederik guckt zurück, jetzt ist es ein Dschungel. Mit der Chronik unterm Arm laufe ich durchs Dorf. Die Laternen springen an. Als ich die Tür aufschließe, brüllen die Rinder von der Weide.
Jannik, eine Frage, die sich für mich aufdrängt. Würdest du dich eigentlich geschmeichelt fühlen, wenn du nach deinen Monaten in Bellersen plötzlich auch präsent in den Chroniken und Archiven würdest, wenn du in der Dorfchronik auftauchen würdest und neben der Droste möglicherweise auch Zitate von Federer kursieren?
Das wäre fast zu viel der Ehre.
Was könnte denn so ein Zitat von dir über Bellersen sein?
Huiuiui. Na, ich glaube, das Schöne am Zitieren ist ja immer, dass man wie mit der Schere aus einem Ganzen wieder ein Stück rausschneidet und es irgendwo hinheftet. Und diese Freude möchte ich niemandem wegnehmen. Das muss jemand anders machen.
Das ist die diplomatischste Antwort, die ich, glaube ich, jemals auf eine solche Frage gehört habe. Ganz toll. Du verbringst jetzt noch eine gewisse Zeit in Ostwestfalen-Lippe. Wenn du dich nicht dem Ortserkundungsprojekt widmest, woran sitzt du gerade?
Ich sitze an einem zweiten Roman und der wächst und wächst. Mehr verrate ich nicht.
Wenn du wieder zurückkehrst, ach, und da hätte ich noch eine Frage, wohin eigentlich? Du wohnst in Köln, oder?
Ich wohne bei Köln, also innerhalb des Einzugsgebiets der KVB, aber kurz vor der Ortsgrenze.
Ah ja.
Aber okay. Man kann fußläufig nach Köln reinlaufen, also ich wohne eigentlich in Köln.
Ja. Und wenn du wieder zurückkehrst, was wird dir fehlen und was wird von der Region bleiben?
Also ich glaube nicht, dass ich da dauerhaft wegbleibe, weil ich da schon gerne immer wieder hinfahren möchte. Das ist wirklich sehr schön dort.
Das ist ein ganz, ganz tolles Resümee eigentlich, oder? War dir das vorher eigentlich klar? Kanntest du Ostwestfalen-Lippe vorher? Diese Frage kommt zwar spät, aber vielleicht genau jetzt an der richtigen Stelle, wenn du immerhin sagst, dass du wiederkommen willst nach diesem Eindruck.
Ich war, glaube ich, einmal vor Urzeiten aus Versehen in Bielefeld und auch nicht so, dass ich da viel von mitbekommen hätte. Und ansonsten bin ich eigentlich immer nur mit dem Zug durchgefahren. Das heißt, es war ein völliger weißer Fleck für mich auf der Landkarte. Also einmal aus Versehen in Bielefeld, aber ansonsten noch nie in OWL.
Wir haben uns heute unterhalten mit Jannik Hanbiau-Federer über sein Schreiben, über Archive und über kleine Vögel, die an Scheiben klopfen.
Jannik ist gerade in Bellersen und Gast des OWL-Kulturbüros. Noch viel mehr Geschichten, übrigens auch von den anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten, gibt es übrigens unter www.stadt-land-text.de.
Bis zum nächsten Mal am nächsten Schreibtisch irgendwo in NRW, sagen Tabea Sörgel
und Martin Becker. Und natürlich vielen Dank an dich, Jannik.
Ja, vielen Dank.
Danke auch. Ciao.
Eine Frage hätte ich noch, Martin.
Tabea, wir haben abmoderiert, Yannick ist nicht mehr da. Was soll denn jetzt noch für eine Frage offen sein? Möglicherweise die V-Geschichte. Soll ich die V-Geschichte doch noch erzählen?
Nein, bitte nicht der V. Nein, ich wüsste einfach gerne, bei wem wir uns bedanken können.
Stimmt, das hätten wir jetzt beinahe ganz vergessen. 10 Kulturregionen Nordrhein-Westfalens organisieren seit 2017 zusammen mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW das Residenzprojekt Stadtlandtext NRW. Und Ihnen ist zu verdanken, dass 10 Autorinnen und Autoren in 10 Regionen 4 Monate lang Erfahrungen sammeln und darüber schreiben durften. Also, das haben wir jetzt auch noch geklärt. Dann können wir jetzt tatsächlich ganz beruhigt sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, bis bald.
Stadtlandtext NRW, der Podcast.